Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Dezember 2024. Toni Freusi, Markus Somm. Ja, es ist immer noch Session, zweite Woche. Wir müssen noch ein bisschen nachtragen, was gelaufen ist, Nationalrat, was Entwicklungshilfe betrifft, weil das doch sehr, sehr deutlich zeigt, wieso bürgerliche oder angeblich bürgerliche Parlamentarier sich verhalten. Dominik, was gilt da?
Ja, gestern ist ja der letzte Teil von dieser Debatte, die wir letzten Donnerstag nicht können fertig machen konnten, durchgeführt worden. Und es ist einerseits darum gegangen, wie viel dass man ausgeben will. Aber natürlich hat es Anträge gegeben, insbesondere von der SVP, die Entwicklungshilfe deutlich zu verringern. Aber nicht nur von der SVP, auch zum Beispiel von der Mehrheit von der Finanzkommission von der Nationalrat. Das ist es gibt erst seit ein paar Jahren, dass auch die können bei Geschäften, die eigentlich gar nicht das Budget sind, Anträge stellen. Das haben sie gemacht. Ein Antrag ist ganz knapp mit 95 zu 94 abgelehnt worden. Da hat man wenigstens auf 4 Jahre verteilt 1 Milliarde eingespart. Der ist aber nicht durchgekommen. Er ist gescheitert an der Mitte, wo dort mehrheitlich dagegen war. Und A3 FDP-Nationalräte, ich tue die Namen, weil wir ja immer Namen nennen. Bettina Balmer, Zürich, Laurent Wehrli, Watt und Anna Giacometti, Graubünden. Die haben falsch, ich sage jetzt halt einmal, falsch gestimmt. Aber nachher ist ja die sogenannte Ausgabenbremse kommt. Alle Ausgaben, die höher sind als 20 Millionen, die müssen 101 Stimmen haben. Und dort hat sich dann zum Beispiel Bettina Balmer der Stimme enthalten und insbesondere 3 aus der Mitte haben sich der Stimme enthalten, nämlich der Markus Ritter, der Leo Müller und der Pius Kaufmann. Und so ist dann die Ausgabenbremse nicht angenommen worden. Das ist ein bisschen pervers, weil das heisst dann, der Bund hat zwar den Kredit beschlossen, das Parlament, aber er darf es nicht ausgeben.
Das ist sehr gut. Und die 3 Leute, die hast du ja auch zu Helden erklärt
heute. Genau.
Nebelspalter, das ist sehr richtig. Die 3 Leute von der Mitte muss man als Helden feiern, haben sich da gegen meiner Meinung nach eine zu schwächliche Partei gestellt, wo einfach bei dieser Entwicklungshilfe, ich weiss nicht, was die Leute haben, die haben wirklich das Gefühl, das hilft etwas. Die haben wirklich das Gefühl, sie können sich ihre schlechten Gewissen erleichtern, wenn sie da einfach Milliarden ausgeben für irgendwelche linke NGOs, die in der Schweiz ihre Büro wärmen mit erneuerbaren Energien vielleicht. Zu der Bettina Balmer möchte ich noch nachträgen. Grosse Enttäuschung. Ich war sogar im Unterstützungskomitee von der Bettina Balmer. Das ist nicht, was man eigentlich erwartet hat. Das ist nicht freisinnig. Das ist daneben. Immerhin, Gott sei Dank, hat sie sich nachher enthalten. Aber letztlich muss ich sagen, enthalten ist ja immer ein bisschen eine Sache. Eigentlich finde ich, ein Volksvertreter darf sich gar nicht enthalten, weil das ist im Prinzip Arbeitsverweigerung. Also im Prinzip schicken wir ja die Volksvertreter dorthin, dass sie eine Meinung haben, dass sie abstimmen, ja oder nein. Enthalten geht nicht. Aber noch einmal, Bettina Balmer, grosse Enttäuschung, das ist nicht, was der neue Zürcher Freisinn soll ausmachen, so bringt es gar nichts. Und noch einmal, die Entwicklungshilfe ist wirklich einer der grossen Tests, wenn man einfach einmal will, an einem Ort sparen, oder was heisst sparen, die Ausgaben abbremsen, wo nichts bringt, wo man nur eine linke Klientel bedient, wo man nur Geld ausgibt, ohne jede Wirkung. Und wo übrigens auch einer der wichtigen Gründe war, einfach das auch noch für alle Liberalen, dass die 13. AHV-Rente durchgekommen ist, weil viele Leute in der Bevölkerung zu Recht oder zu Unrecht das Gefühl haben, es fließt viel zu viel Geld ins Ausland und für uns haben wir nichts mehr. Ja, man kann es diesen Leuten nicht verargen, wenn man das wieder erlebt, was jetzt im Parlament passiert. Das ist schon unglaublich, wie schwach der Sparwillen ist bei den Bürgerlichen, über die Linken, wir gar nicht reden, da ist ja so ein Hopfen und Malz verloren. Die haben immer, das ist ja auch pubertär, sie wissen ganz genau, dass die Bürgerlichen schauen, dass wir nicht in eine Schuldenwirtschaft absinken, wie Frankreich oder auch Deutschland jetzt mittlerweile. Ja, kein guter
vielleicht
Tag.
Vielleicht noch die Relationen, oder? Also, es geht um 1 Milliarde von 11,3 Milliarden. Also es ist nicht einmal 10%, wo man da sparen würde, oder? Wo man würde einfach sagen, nein, das Geld geben wir nicht aus.
Langsamer aus. Wir geben es langsamer aus, oder?
Ja.
Eigentlich. Ja.
Und es ist, oder man hat in der Vergangenheit ein riesiges Wachstum in der Entwicklungshilfe gemacht, weil die NGOs immer behauptet haben, ja, die Schweiz gibt wenig aus für Entwicklungshilfe, nämlich ursprünglich nur 0,45% vom BIP. Das ist einfach eine blöde Rechnung. Einerseits, weil unser BIP natürlich wahnsinnig hoch ist, oder? Und zweitens ist es eine blöde Rechnung, weil sie die private Entwicklungshilfe, das private Engagement, wo ganz viele Leute in diesem Land privat, eine private NGO, die nicht noch politisch links-grüne Schwachsinn macht, sondern einfach, wo direkt in Afrika hilft, ganz viele Leute unterstützen, irgendwelche Projekte, die direkt etwas nützen. Und das tut man einfach, wie wenn es das nicht gäbe, wie wenn das nicht würde existieren. Und das finde ich einfach am Schluss auch ganz sektiererische Staatsgläubigkeit, dass nur die staatliche Entwicklungshilfe etwas bringt. Du bist genau umgekehrt, wie du vorher erwähnt.
Ich weiss nicht einmal, ob sektiererische Staatsgläubigkeit dahinter steckt, sondern es ist einfach knallhart Interessenpolitik. Die wissen ganz genau,
NGOs,
staatliche Geld geht an die NGOs, während wenn sie private Entwicklungshilfe anschauen, sind sie nicht beteiligt. Und
genau.
Dort werden natürlich auch nicht linke, unfähige Pseudo-Experten angestellt, sondern es ist ja die private Entwicklungshilfe. Ich meine, eines der grossen Vorbilder ist ja die Stiftung von Stefan Schmidheiny, die sehr viel private Entwicklungshilfe gemacht hat. Und das sind dann andere Beträge. Das sind Riesenbeträge. Das sind Beträge, die durchaus sich vergleichen lassen mit dem, was der Staat ausgibt. Aber natürlich, da stellt man keine Linke ein, die dann irgendwie im warmen Büro hockt in Bern und darüber lamentiert, wie es der ganzen Welt schlecht geht, während sie nachher daheim ihre Kinder können füttern mit dem Geld. Das ist natürlich nicht eine Zukunftsindustrie für die Leute. Und deshalb haben sie die private Entwicklungshilfe nie gegeben. Wie sehen Sie im Griff? Und es geht natürlich den Linken eigentlich. Es geht den Linken immer um die Macht. Es tut mir leid. Es geht immer darum, dass man Kontrolle hat. Das ist viel, viel wichtiger als alles.
Gut. Wie geht es weiter? Der Ständerat hat dann heute Morgen gerade sofort das erste Geschäft das wieder gehabt und wir müssen halt den Ständerat auch kritisieren, relativ sack, dass bei mehr oder weniger allen Punkten ist man auf der Ständeratslinie geblieben. Der Ständerat will nur 30 Millionen von 11.272,8 Millionen sparen.
Hösi. Man kann es nicht anders ausdrücken. Vielleicht hat es auch mit der Weihnachtszeit zu tun. Vielleicht müssen wir halt überhaupt die ganze Budgetdiskussion im Sommer machen.
Genau.
Weil die Leute haben alle ein schlechtes Gewissen und sind in der Adventsstimmung und natürlich nicht das Gefühl, sie können jetzt da noch irgendwelche armen afrikanischen Kinder zum Mittag wegreissen. Da haben sie natürlich keine Freude. Und sie bilden sich eben nie. Es geht um das. Dabei geht es nicht um das. Ich sage es noch einmal. Es geht um NGOs, die hier in der Schweiz hocken und unser Geld verbröteln. Und nachher sich für die besseren Menschen halten, als wir, die dafür arbeiten, dass sie das Geld können verbröteln. Gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, Hamas, haben wir schon tausendmal darüber geredet. Wie steht es da? Tut die Schweiz die Terroristen immer noch finanziell unterstützen, so wie wir die Entwicklungshilfe machen? Tun wir auch Entwicklungshilfe machen für Terroristen? Oder wie sieht das aus?
Ja, das ist unterschiedlich. Der Ständerat hat das Budget auch noch beraten. Der Ständerat ist dort hat das nicht gestrichen. Das gibt da noch eine Differenzbereinigung. Bleiben wir dran. Ich bin dann gespannt, wie das rauskommt. Aber heute ist Hamas-Verbot im Ständerat noch gewesen. Und das ist ja eigentlich etwas, wo ein No-Brainer müsste sein. Man hätte das nur nicht gemacht. Viele Länder haben das schon vor sehr langer Zeit gemacht. In der Schweiz hat man es noch nicht gemacht, weil die ETA-Diplomaten immer das Gefühl hatten, ja, wir sind die den grossen Frieden im Nahen Osten verhandelt. Und für das muss man mit der Hamas verhandeln. Und man kann ja nicht mit etwas verhandeln, was man verboten hat. Darum hat man es nicht gemacht. Aber vor einem Jahr ist das Thema wieder gekommen. Natürlich wegen dem Massaker vom 7. Oktober. Der Bundesrat hat dann das vorgeschlagen. Im Frühsommer ist es, glaube ich, gewesen. Jetzt ist es in den Erstrat gekommen. Der Ständerat will die Hamas verbieten und hat auch noch eine Motion überwiesen, die gerade auch noch die Hisbollah verbieten will. Ist beides gut, kommt aber beides eigentlich ein bisschen spät, muss man schon sagen.
Da sieht man ein bisschen, was das ETA für eine Wirkung hat. Oder? Das ist ja eine ganze Generation eigentlich von Diplomaten, die damals unter dem Michelin Galmiret die Verhandlungen geführt haben. Das ist also die berühmte, völlig missglückte Genfer Initiative gewesen, wo sich die Schweiz, oder besser gesagt, Genferin Micheline Galmiret eingebildet hat. Sie können es den Frieden stiften in Israel und in Palästina. Meiner Meinung nach etwas, was sich die Schweiz gar nicht muss zutrauen. Riesen Fehler gewesen. Aber das ist eine ganze Generation von Diplomaten, die irgendwie daran beteiligt war und mit denen Hamas noch nette Plauderstündchen verbracht hat. Und natürlich gefunden hat, das sind so nette Menschen, so naiv, wie man früher noch vielleicht im Zweiten Weltkrieg ab und zu mit ein paar SS-Offizieren sich getroffen hat und gefunden, ja, das sind doch noch nette SS-Offiziere, ja, tönt doch nicht so blöd, das ist etwa, nein, ich meine, das ist Hamas, also Entschuldigung, das sind Judenmörder, das sind Judenhasser. Also ich sehe keinen grossen Unterschied zu der SS, vielleicht ist die SS ein bisschen besser organisiert gewesen als die Loser von der Hamas.
Das Verrückte ist, dass das immer noch ein bisschen nachwirkt. Das musst du ja so heben. Man hat nämlich beschlossen, dass man Hamas einmal für 5 Jahre verbietet. Ja. Wenn man es verlängern will, muss man nochmal einen Gesetzgebungsprozess anstoßen. Das ist so komisch.
Aber das ist wirklich interessant, oder? Und es zeigt ja auch, was für einen unglaublichen Einfluss die Verwaltung hat. Ich meine, das sind Eigeninteressen von ein paar Diplomaten, die jetzt einfach das Gefühl haben, das ist eine irrsinnige Idee gewesen, die wir da hatten, dass wir mit diesen Hamas-Grüsel zusammengesessen sind, sich heute noch wahrscheinlich noch stolz sind drauf. Und jetzt wird das einfach so gemacht. Ob das jetzt Interesse ist vom Land, von unserem Land, wo man eine absolute, grauenhafte Mörderbande weiterhin einfach irgendwie duldet, oder eben, wir 5 Jahre wieder diskutiert, das interessiert dann die Leute in der Diplomatie nicht. Gut, gehen wir zu einem anderen Fehlentscheid vom Parlament heute. Es geht um die Stahlindustrie von Gerlafingen und von Emmenbruck, oder? Emmenbruck ist auch betroffen. Wir sind ein Land, das eigentlich fast nie Industriepolitik gemacht hat. Wir haben sogar zuerst Swissair runtergehen lassen, weil wir gefunden haben, das machen wir nicht. Wir haben die Uhrenindustrie nie staatlich unterstützt. Und jetzt kommt die Stahlindustrie, wo wirklich keine Branche ist, die wichtig ist in diesem Land. Wo eine Loser-Branche ist, schon seit länger Zeit. Schlechte Manager, schlechte offensichtlich auch Unternehmer tätig. Und was macht das Parlament? Dominik, was ist der neueste Stand?
Ja, man hat ins Stromversorgungsgesetz einen Artikel 33e reingetan. Und, also, der ist kryptisch. Ich tue nicht den ganzen vorlesen, weil das stellen alle ab. Aber man sagt eben für Eisenstahl- und Lichtmetallgüssereien mit einer Produktion von mindestens 20.000 Tonnen Metall aus mehrheitlich rezykliertem Material. Also, das muss dann ja irgendein Beamter kontrollieren. Tut man Netznutzungsentgelt, also das, was du noch zum Strompreis drauf aufzahlst für die Netznutzung, das tut man reduzieren, nämlich 50% im ersten Jahr und dann sinkend bis ins vierte Jahr. Und im Gegenzug müssen die Firmen Standortgarantien, Bedingungen bezüglich nachhaltiger Investitionen, Verzicht auf Ausschüttung von Dividenden, Transparenzauflagen und Rückzahlungsmodalitäten und Garantien bei Nichterfüllung der Auflagen eingehen. Es ist unglaublich kompliziert. Es ist typisch, wenn man Industriepolitik macht. Wenn der Staat einmal eingreift, wird es immer kompliziert. Es wird immer aufwendig. Und es haben auch mehrere Leute im Rat gesagt, das langt ja nicht. Oder das Gerlafingen macht viel mehr Verlust, als die Netznutzungsentgelt kostet. Also wird Stahl Gerlafingen trotzdem zu Boden gehen. Führt aber dazu, dass wir alle anderen, die nicht so einen schönen Paragrafen haben, wir werden müssen mehr Netznutzungsentgelt zahlen. Und dem hat aber das Parlament, und das finde ich schon einfach ein bisschen bedenklich, es zeigt ein bisschen den Zustand, dem hat das Parlament mit 105 zu 84 Stimmen zugestimmt.
Genau, und das ist jetzt einfach reiner Linkspopulismus. Und man muss auch schon mal sagen, wie gesagt, die Industriepolitik ist grundsätzlich unsinnig. Die Schweiz hat es fast nie gemacht. Wir haben keine Tradition für das. Ist auch richtig. Wir haben es in 30 Jahren ein bisschen gemacht, zugunsten zum Beispiel von der Schuhindustrie. Riesenfehler. Übrigens wissen wir, wo die Schuhindustrie heute noch ist in der Schweiz. Sie ist niemand mehr da, trotz staatlicher Hilfe, niemand mehr da. Wir haben auch mal ein Warenhausverbot durchgesetzt, weil man gemeint hat, man könnte die kleinen Läden retten und so weiter. Ist auch nicht passiert. Nein, es ist einfach falsch. Es tut weh. Mir tut sehr weh. Ich meine, Von Roll Gerlafingen ist eine der grossen Perlen von der Schweizer Industrie. Auch Von Moos in Emmenbruck. Das war eine stolze, gute Firma. Es tut mir weh, das anzuschauen. Aber was das Perverse ist, es gibt viele Gründe, warum die Mühe haben, und sie haben schon lange Mühe. Aber das Perverse ist, dass die Linken, wo mit ihrer Energiepolitik, wo mein Lungen ist, dazu geführt haben, auch dazu geführt haben, nicht allein, aber auch dazu geführt haben, dass die Stahlindustrie jetzt Mühe hat, dass ausgerechnet die sich jetzt als Retter können inszenieren und dass die Bürgerlichen, ein paar Bürgerliche, nicht alle, wir müssen jetzt noch darüber reden, weil es sind Versager im bürgerlichen Lager, ein paar Bürgerliche haben sich völlig vergessen und haben die Linken noch unterstützt dabei, dass die Linken nicht Konsequenzen spüren von dem, was ihre Politik gebracht hat. Das hätte man dann im Kanton Solothurn können sagen. Das ist, was die SP angebracht hat, dass nämlich die Stahlindustrie weg dieser falschen Energiepolitik unter anderem in Mühe gekommen ist. Aber eben, wir haben es gesagt, wer hat völlig versagt, welche Parteien. Ja, ist interessant. Dominik.
Ja, also du hast es erwähnt, ohne dass es du angeschaut hast, es ist, aber es stimmt, Sozialdemokraten einstimmig natürlich dafür, die Grünen ebenfalls. Und jetzt wird es interessant, die Mitte ist zwei Drittel im Jahr gewesen, Nummer 9 dagegen, 21 dafür. Dann interessant ist auch im Freisinn, 5 Stimmen dafür, darunter natürlich der Solothurner Simon Michel. Also es ist die Solothurner, hat niemand hat Rückgrat gehabt, zu sagen, dass das nicht eine gute Variante ist und dass sie eben im Endeffekt gar nichts bringt. Und bei der SVP nicht nur der Solothurner Christian Imark, sondern insgesamt 17 haben für den Antrag vom Christian Imark gestimmt. Man lässt sich ja dann alle montieren, oder? Es ist ja nie ein Sozialdemokrat, der so einen Antrag schreibt. Es ist immer jemand von einer anderen Partei. 43 haben Nein gestimmt. Und 6 von der SVP haben sich enthalten, wieder so Enthaltungspolitiker. Das ist, wie du vorher gesagt hast, eigentlich sind sie nicht gewählt, um sich enthalten.
Genau, und dann muss man jetzt mal einfach erstens sagen, gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ein bisschen weniger streng bei den Solothurnern. Verstehe jetzt noch, dass als Solothurner irgendwie, ja, kannst du jetzt nicht gerade selber ins Knie schiessen, weil es ist dann noch schwer, das dem Wähler zu erklären. Also das verstehe ich noch. Aber ja, was schlimmer ist, ist eben die Leute, die nicht aus Solothurn sind und bürgerlich wollen sein. Und da muss man jetzt auch sagen, 17 Leute aus der SVP, das sind 16 zu viel. Auch im Freisinn sind es natürlich 5 zu viel, aber immerhin, also da hat zum Beispiel jetzt die FDP viel besser gehabt als der SVP. Und es ist wirklich ein Unsinn. Und alle Leute, die mehr oder weniger eine Ahnung haben von Marktwirtschaft, so Herz wie es ist, es wird nicht viel helfen. Wir werden die Stahlindustrie nicht können retten. Und es ist ungerecht. Es ist sehr ungerecht gegenüber allen anderen Branchen, die sich bemühen, auf dem Markt zu überleben. Es ist immer das Gleiche mit diesen Subventionen. Das ist etwas vom Ungerechtesten, was es gibt. Und gleichzeitig etwas vom Wirkungslosesten. Ein bisschen ähnlich wie die Entwicklungshilfe, die wir jetzt auch weiterführen. Gut. Haben wir noch ein anderes interessantes Thema, das finde ich ja schon ein Thema, das wahrscheinlich viele Leute auch außerhalb von Amerika beschäftigt. Der Täter ist gefasst worden, der Täter, der vor einer Woche, am Mittwoch, ein CEO von einer grossen Krankenversicherungsfirma auf offener Straße in New York einfach ja, über den Haufen geschossen hat. Den hat man jetzt verwischt und es ist sehr, sehr interessant, wenn man die Biografie anschaut. Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
Ja, der Täter, der vermutliche Täter ist der Luigi Mangione und es ist verrückt, das ist nicht ein Redneck aus der Pampa, der sich rächt an einem CEO, sondern seine Rache, die Rache kommt von einem Menschen, der wirklich aus vermögenden Kreisen aufgewachsen ist, in der Region Baltimore, Immobilienbesitzer, ein Golfclub, Country Clubs, ein Radiosender hat die Familie. Sie hat auch Gesundheitsdienstleistungen aufgebaut, also der Vater, und hat mehrere Pflegeheime betrieben und so weiter. Es ist verrückt, der Typ, der Täter, hat die besten Universitäten besucht. Ich habe jetzt gerade vergessen, welche, weißt du vielleicht. Mal, University of Pennsylvania, ist in der Highschool-Fußballmannschaft gewesen, im Leichtathletik-Club. Und hat sich einfach radikalisiert, der Hass auf den Krankenversicherer, und es hat sich kristallisiert auf den CEO Brian Thompson, bis er zur Tat geschritten ist. Das ist eine wahnsinnige Sache.
Ja, das ist wirklich pervers, oder? Das ist auf Schweizer Verhältnis. Das ist ein Kind, das aufgewachsen ist an der Goldküste. Man hat eine Privatschule gezahlt, also sagen wir jetzt mal das freie Gymi in Zürich. Nachher hat man einen auf Oxford da und der hat wahnsinnig viel müssen zahlen und so weiter. Also insgesamt habe ich ausgerechnet, der hat etwa wahrscheinlich 1 Million die Familie in die Ausbildung von dem Sohn gesteckt. Und er war auch begabt gewesen. Der war mathematisch sehr begabt gewesen. Der hat an der Penn, sagt man, das ist wirklich Ivy League, das ist eine der besten Universitäten von Amerika, hat Computerwissenschaften studiert, ist also ein intelligenter Mensch und hat alles vor sich gehabt, sein ganzes Leben und eigentlich ein glückliches Leben. Aber wie das heute in Amerika stark ist, aber auch bei uns, oder? Wir haben an den Universitäten Zustände, wo wir Leute ausbilden zu Linksextremen, zu Radikalen, wenn nicht sogar zu Terroristen. So weit ist es noch nicht in der Schweiz, aber in Amerika ist es jetzt schon weit. Und der ist 26, hat sein Leben völlig ruiniert. Für nichts. Wie das Gefühl gehabt, er müsse jetzt hier sein antikapitalistisches Mütli kühlen. Er hat dann, könnt ihr euch vielleicht erinnern, an Unabomber. Das war auch so ein linker Anarchist, der drei Menschen umgebracht hat und 23 schwer verletzt mit diesen Paketbomben. Das war in den 70er-Jahren und 80er-Jahren. Der ist vor kurzem ist der gestorben, aber der war lang in Haft gewesen. Und der hat ein Manifest geschrieben und das Manifest hat Luigi Mangione offensichtlich im Internet einmal rezensiert und sehr positiv rezensiert und gesagt, eben, das ist das, was man muss machen. Wir haben keine anderen Möglichkeiten. Das tönt so ein bisschen wie die Manifeste, die wir früher noch gelesen haben, hier im deutschsprachigen Raum von der RAF. Ich lese schnell vor, was er gesagt hat, also was er geschrieben hat im Internet über das Manifest vom UNA-Bomber. Er, also der Mörder, hatte die Eier zu erkennen, dass friedliche Proteste uns absolut nirgendwo hingebracht haben und am Ende des Tages hat er wahrscheinlich recht. Wenn alle anderen Kommunikationsformen scheitern, ist Gewalt notwendig, um zu überleben. Du magst seine Methoden vielleicht nicht gutheißen, aber wenn man die Dinge aus seiner Perspektive betrachtet, ist es kein Terrorismus, es ist Krieg und Revolution. Das ist so ein da, wo man auch gelesen hat von Terroristenorganisationen in Europa. Weltweit ist immer das Gleiche, ist immer der gleiche Sound, eine Mischung zwischen Dogmatismus, Rechthaberei und Pubertät. Und das ist gefährlich. Und da sieht man mal, was aus diesen Colleges, aus den besten Familien für Leute kommen, die uns da beschäftigen. Meine Meinung eben, irgendwo ist es tragisch, aber auch abstoßend zugleich.
Das ist sicher so und ich will die Tat gar nicht irgendwie relativieren, aber das Verrückte ist ja, wie viel auch durchaus auch, ja nicht gerade Sympathie, aber Verständnis, dass es für den Täter gibt, weil das amerikanische Gesundheitssystem wirklich, es ist komplett kaputt. Also ich habe im Wall Street Journal einen Kommentar von Alicia Finley gelesen, wo auch noch ein paar Zahlen drin sind. Das ist das teuerste Gesundheitswesen von der Welt. Das kostet 2'000 Milliarden im Jahr. Und es ist trotzdem so, dass wenn du nur basisversichert bist, also nicht eine eigene private Versicherung hast, dann zahlst du mehr, wenn du etwas hast. Es gibt Leute, die nicht ins Spital gehen, weil sie Kosten fürchten. Die Tarife sind wahnsinnig hoch. Du hast eine kleine Untersuchung und dann zahlt die Versicherung sehr viel, aber du musst auch noch sehr viel zahlen. Und es gibt wenn du nicht Notfall bist, musst du sehr lange warten, bis du einen Termin bekommst, zum Beispiel. Und ganz viele Leute, die etwas Gröbers haben, sei es irgendeine chronische Krankheit oder irgendeinen Krebs oder so, die müssen sich wahnsinnig verschulden. Und es ist nur verreckter worden mit all diesen staatlichen Massnahmen, also Obamacare und so weiter. Also irgendwo durch ist das System total krank. Es gibt ganz viele, die ganz viel verdienen und es gibt ganz viele, die sehr, sehr viel zahlen.
Genau, aber das muss man jetzt schon noch ein bisschen nicht korrigieren. Du natürlich nie den Dominik Freusig korrigieren. Aber dass die Leute richtig verstehen. Im gleichen Kommentar, du hast es am Schluss gesagt, wird ganz stark betont. Das sind die Folgen von Obamacare.
Natürlich.
Obamacare funktioniert überhaupt nicht. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei uns KVG, oder? Das KVG hat man auch gross verkündet, wie das irrsinnig ist. Und seit wir das haben wir eigentlich mehr Probleme als vorher. Mit dem würde ich nicht sagen, dass vorher alles gut war. Auch nicht. Aber man hat eine riesige Reform gemacht, die eigentlich das Gegenteil angebracht hat, was man wollte. Das ist in Amerika noch viel krasser. Das Obamacare-System ist viel, viel, viel teurer, wie du gesagt hast, und viel weniger wirkungsvoll, als was man vorher hatte. Vorher hat man eigentlich trotz allem ein besseres System gehabt. Aber wie du richtig sagst, das erklärt oder relativiert oder entschuldigt so eine Tat nie. Das ist, und hat auch nichts mit dem zu tun. Ich meine, das ist ja alles vorgeschoben. Der Typ, ich weiss nicht, was mit dem passiert ist. Ja, es ist, meiner Meinung nach, am Schluss ist es nur ein Narzissmus. Das ist einfach, es ist so eine Generation von ich. Und wenn es nicht so kommt, wie ich will, dann tue ich einfach mit der Waffe den runter schiessen, die da im Weg steht. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Brian Thompson übrigens hinterlässt zwei Kinder, eine Frau. Er selber, das ist auch interessant, kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater war noch Arbeiter, hat einen Getreidelift in Iowa geschafft. Thompson selber hat studiert, aber an einer staatlichen Universität. Das sind nicht so prestigereiche Universitäten wie eben University of Pennsylvania, wo der Luigi Goldlöffel war. Nein, der hat sich aufgekämpft, war ein Aufsteiger gewesen, während die Familie von Luigi Mangione, auch wenn es noch so ganz schön italienisch tönt, das sind Amerikaner und zwar seit 5 Generationen. Übrigens auch noch interessant, typisch auch ein bisschen. Erst er hat dann wieder so richtig schönen italienischen Vornamen. Alle anderen vorher in Englische nehmen kann. Jetzt merkt man so, das ist so typisch, dass man natürlich in der Generation jetzt findet, wir sind ja eigentlich Italiener, obwohl man kein einziges Wort auf Italienisch kann. Man ist ein amerikanischer Oberschichtler. Nein, es ist wirklich wichtig, das ist ein Oberschichtsbübli. Ein Oberschichtsbübli, wo da einen auf offener Strasse einfach umbringt, wo das Leben lang gekrampft hat, dass er CEO wird von einer grossen, es ist der grösste Krankenversicherer von Amerika, United Healthcare. Also, ganz eine grusige Figur, aber gleichzeitig tragisch, weil der Mensch wird jetzt lang im Gefängnis verschwinden. Er kann froh sein, dass in New York keine Todesstrafe mehr gibt, was zu Recht, hoffentlich, Gott sei Dank, aber gleich, er kann froh sein, es gibt in Amerika Bundesstaaten, wo es immer noch Todesstrafe gibt. Und das ist, würde ich jetzt sagen, ist ein Klassiker, aber er hat natürlich wahrscheinlich so gute Anwälte, dass er auch das sogar hätte überstehen können. Teure Anwälte. Gut, das war es gewesen, Bern einfach an dem 10. Ich muss immer überlegen, 10. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus unterstützen wollt, dann uns unterstützen, indem ihr abonniert. Und zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch